gerade eben vor dem Gottesdienst mein Bäffchen nochmal richtig fest anbringen konnte, riss der Knopf ab. Gut, dass meine Frau das nicht gesehen hat. Materialverschleiß. Vielleicht hätte ich zu Hause nochmal testen sollen heute früh. Das haben ja auch manche gesagt über die Mission des Raumschiffs Discovery, die jetzt Anfang August in einige Schwierigkeiten geraten ist. Und da meldeten sich Experten zu Wort, die sagten, es habe für bestimmte technische Fragen keine ausreichenden Testverfahren gegeben. Ich kann das nicht beurteilen, aber offensichtlich ist doch, dass in manchen Situationen das richtige Testverfahren zur richtigen Zeit entscheiden kann über Tod und Leben. Und das ist der Grund, warum Jesus uns in der Bibel auch bestimmte Testverfahren für unser Leben an die Hand gibt. Bestimmte Verfahren, die wir anlegen sollen an unser Leben. Und so haben wir letzten Sonntag schon über den Echtheitstest gesprochen, den Jesus unserem Glauben unterzieht, in Matthäus 6, Vers 1 bis 4. Und heute wollen wir diesem Echtheitstest den Haltbarkeitstest hinzufügen. Matthäus 6, 19 bis 24. Und am kommenden Sonntag, Sie hörten es schon, geht es dann weiter mit unserer Reihe über den Epheserbrief. Heute also nach dem Echtheitstest der Haltbarkeitstest. Da können wir alle was damit anfangen, wenn wir Quark oder Joghurt einkaufen oder andere Frischprodukte. Dann sehen wir uns die Verpackung genau an und suchen nach ein paar Zahlen, hoffentlich. Diese Zahlen markieren das Haltbarkeitsdatum. Neulich hat meine Frau bei uns im Kühlschrank die Joghurts wieder neu geordnet und uns angewiesen, sie doch so in der Reihenfolge zu essen, dass die mit dem Haltbarkeitsdatum, das am nächsten dran liegt, als erste gegessen werden. Sie kennen das. Bei Lebensmitteln achten wir auf das Haltbarkeitsdatum. Schon, um uns nicht den Magen zu verderben. Da fragen wir, wie lange werden sie halten, wie lange werden wir etwas davon haben. Die meisten Dinge, die wir sonst besitzen, und die sind meistens wertvoller als Joghurt, Quark oder Buttermilch, da achten wir nicht auf das Haltbarkeitsdatum. Die tragen keinen solchen Aufdruck. Keine 6 oder 8 Zahlen mit einem Datum. Da gibt es keine Warnung, die uns schwarz auf weiß an das Ende erinnert. Wie lange hält unsere Gesundheit? Wie lange hält unser Wohlstand? Wie lange hält unser Erfolg? Wie beständig ist meine Arbeitsstelle? Was ist das Haltbarkeitsdatum meines Lebens? Wann ist die Zeit abgelaufen? Stellen Sie sich vor, an allem, was wir besitzen, würde ein Haltbarkeitsdatum stehen. Das wäre doch interessant. Dann wäre eine Gefahr nicht so groß, nämlich die Gefahr, dass wir meinen, wir würden diese Dinge auf ewig besitzen. Wie lange halten sie wirklich? Jesus drängt uns, diese Frage zu stellen. Diesen Haltbarkeitstest zu machen mit allem, was wir haben, damit wir uns nicht verrechnen. Damit es uns nicht geht wie jenem reichen Kornbauern, von dem wir eben in der Lesung hörten. Teste deine Schätze. Das ist die Aufforderung, die uns heute Morgen im Predigttext entgegenkommt. Und in diesem Text, Sie werden es sehen, stellt Jesus uns drei Testfragen. Drei Testfragen, die uns helfen wollen, mit unserem Leben eine ehrliche Bestandsaufnahme zu machen. Wir wollen diesen Text lesen. Sie haben ihn alle vor sich auf Ihrem grünen Gottesdienstblatt. Da sagt Jesus, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Herr Jesus Christus, und nun bitten wir dich, hilf uns, dass wir diese Worte, die du selbst gesagt hast, dass wir sie so verstehen, wie du es willst. und dass wir unser Leben im Licht dieser Worte ehrlich prüfen. Bitte hilf uns dabei. Amen. Teste deine Schätze. Zunächst müssen wir fragen, was sind das eigentlich unsere Schätze? Geht es nur um Geld, um Häuser? Und Jesus sagt in Vers 21, was die Definition ist. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Es geht also um alles, woran unser Herz hängt. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Natürlich zählt auch das sogenannte liebe Geld dazu. Wir müssen ja nicht gleich so geldgierig sein wie jener Mann in New York, der von einem bewaffneten Gangster bedroht wurde, mit der Frage Geld oder Leben, und der geantwortet haben soll, nehmen Sie mein Leben, mein Geld möchte ich unbedingt behalten. Es gibt auch andere Leute, die lässt das Geld völlig kalt. Die finden andere Schätze viel attraktiver. Erfolg, Ansehen, Aussehen, Sportlichkeit, Bildung, Kultur, Familie, Gesundheit, alles, woran unser Herz hängt. Und jeder hat da seine eigenen Schwerpunkte. Und diese Schätze haben alle eines gemeinsam. Sie sind uns ans Herz gewachsen. Wir können uns ein Leben ohne sie kaum noch vorstellen. Und darum kommen wir meistens gar nicht auf die Idee, sie einmal kritisch unter die Lupe zu nehmen. Aber gerade dazu fordert Jesus uns auf. Er will, dass wir mal einen Schritt zurücktreten gewissermaßen und unsere Schätze genauer ins Visier nehmen. Teste deine Schätze. Und die erste Testfrage lautet, wie lange halten sie sich? Erstens also, teste deine Schätze, wie lange halten sie sich? Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Also Jesus sagt, alle Schätze lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Es ist die eine Sorte, die wir sehr nüchtern und kritisch sehen müssen, und die andere, die wir unbedingt anstreben müssen. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen liegt in ihrem Haltbarkeitsdatum. Die einen werden von Motten und Rost zerfressen und können gestohlen werden, und die anderen sind von Motten und Rost nicht klein zu kriegen und können nicht gestohlen werden. Und das Ganze hängt zusammen mit ihrem unterschiedlichen Aufbewahrungsort. Ich würde sagen, es gibt E-Schätze und H-Schätze, Erdenschätze und Himmelsschätze. Vers 19 spricht von den E-Schätzen. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Und Vers 20 spricht von den H-Schätzen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Also die E-Schätze, von denen sagt Jesus, die Motten und der Rost, die fressen alles. Schöne Wollkleider galten damals als Zeichen für besonderen Reichtum, aber die Motten waren stärker. Münzen, Metalle waren so etwas wie Wertpapiere, wie Geldanlagen. Aber früher oder später fraß der Rost sie trotzdem auf. Und Jesus will sagen, Leute, alle Schätze, die diese Erde bietet, alle E-Schätze sind vergänglich. Alle tragen ein unsichtbares Haltbarkeitsdatum und Verfallsdatum, nachdem sie nicht mehr genießbar sind. Oder auch nachdem sie gar nicht mehr da sind. Es gibt nichts auf der Welt, was nicht irgendwann von Motten oder Rost weggefressen wird. Im direkten oder im übertragenen Sinne. Geld, Wohlstand, Schönheit, Bildung, Gesundheit, Familie. Wir können das alles eine Zeit lang genießen. Aber es bleibt nicht ewig. An allem nagt der Zahn der Zeit. Alles ist gefährdet durch Motten, Rost und durch andere Diebe. Inflation, Krankheit, menschliche Untreue. Alles gefährdet. Und selbst was wir bis zum 90. Geburtstag zusammenhalten, wird uns spätestens vom letzten großen Dieb weggenommen, dem Tod. Teste deine Schätze, sagt Jesus. Wie steht es mit ihrem Haltbarkeitsdatum? Von Howard Hughes wird berichtet, er war einer der reichsten und mächtigsten Männer der Welt. Ein kühner Amerikaner, ein Flieger, ein Wissenschaftler. Er besaß die militärische Firma Hughes Aircraft, die bedeutende Fluggesellschaft TWA. Sein Vermögen wurde auf 2,3 Milliarden Dollar geschätzt. Doch in seinen letzten Lebensjahren wurde das Leben dieses Mannes dunkel, freudlos, er wurde fast wahnsinnig. Er wurde zu einem Gefangenen seiner lähmenden Angst und Schwäche. Er, der immer forsch und in Bewegung und allen anderen voran gewesen war, er verlor seine Gesundheit Er hörte auf sein Äußeres zu achten und ein Biograf bezeichnete ihn als einen gefolterten und gequälten Mann, der sich selbst immer mehr vernachlässigte, manchmal fast wahnsinnig erschien, ohne Komfort oder Freude in gefängnisartigen Verhältnissen lebte. Drogensüchtig wurde er und so starb Howard Hughes am 5. April 1976 als ein einsamer Milliardär. Das ist natürlich eine extreme Biografie. Ich denke, wir stehen nicht in dieser Gefahr, als einsame Milliardäre zu sterben. Aber wir haben auch genug zu verlieren. Und warum sagt Jesus das nun so deutlich? Will er uns unseren Genuss madig machen? Das wäre ein totales Missverständnis. Jesus sagt nicht, ihr sollt überhaupt keinen Besitz auf Erden haben, ihr sollt nicht genießen. Nein, er sagt, ihr sollt euch keine Schätze sammeln. Verstehen Sie den Unterschied? Wir sollen unser Herz nicht dranhängen an das, was wir besitzen. Wir sollen unsere letzte Hoffnung nicht draufsetzen. Wir sollen in unseren Gedanken nicht nur darum kreisen. Wir sollen nicht den Sinn des Lebens darauf aufbauen, eben weil es dazu nicht taugt. Aber das Problem ist nicht unser Besitz, sondern das Problem ist unsere Einstellung dazu. Wir haben das hier schon oft gesehen. Die Bibel hat eine sehr unverkrampfte Einstellung zum Geld. Die Bibel berichtet auch von etlichen reichen Leuten, die als Christen Gutes tun konnten. Abraham, Hiob auch, im Alten Testament schon, waren offensichtlich reiche, ausgesprochen wohlhabende Männer. Der Besitz an sich ist nicht das Problem. Schauen Sie, zwei Leute können ein gleich hohes Bankkonto haben und doch ganz anders damit umgehen. Für den einen ist es ein Schatz, an dem sein Herz hängt und um das von morgens bis abends seine Gedanken kreisen. Und der andere nimmt es als ein Geschenk Gottes, das ihm anvertraut ist, und der fragt sich, wie kann ich Gott damit dienen? Und Jesus zeigt dir, Leute, wer irdische Schätze sammelt, wer sich auf den diesseitigen Besitz verlässt, sei es materiell, sei es ideell, sei es Geld, Besitz, sei es Menschen, besondere Wertvorstellungen, an denen er hängt. Wer sich darauf verlässt, der steht am Ende mit leeren Händen da. Der verrechnet sich, wie der reiche Kornbauer. Der sagt, jetzt hast du Ruhe auf viele Jahre, und Jesus sagt, du nah, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und dann hast du nichts mehr da. Nicht dein Besitz, nicht deine Fähigkeiten, gar nichts mehr. Vor einiger Zeit sprach ich mit einer Frau, die nicht mehr lange zu leben hatte und die das wusste. Und dann sagte sie so, was hatten wir eigentlich? Das ganze Leben haben wir gearbeitet. Ja, und unsere Kinder haben wir großgezogen. Aber nicht mal für die hatten wir viel Zeit. Diese Frau, die hat das noch rechtzeitig bemerkt und die hat ihr Leben mit Gott in Ordnung gebracht. Sie hat gemerkt, dass sie ihr Leben an falsche Schätze gehängt hatte. Und Jesus hält uns heute Morgen dazu an, unsere Schätze bei Zeiten zu prüfen. Und die erste Testfrage, die er uns stellt, lautet, wie lange halten sie sich? Und dann nennt er die zweite Gruppe von Schätzen. Das erste in Vers 19 sind die E-Schätze und das zweite in Vers 20 sind die H-Schätze. Und er sagt, diese H-Schätze, die sind unvergänglich. Das sind Schätze, die haben alle mit Gott zu tun. Die haben kein Verfallsdatum. Diese Haarschätze, die kann man noch nicht sehen. Das liegt an ihrem Aufbewahrungsort, der im Himmel ist, in Gottes ewiger Welt. Aber man kann sie trotzdem schon rechtmäßig besitzen, diese Haarschätze. Gewissermaßen wie mit einem Gutschein. Jesus hat mal gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Man kann diese Schätze schon jetzt besitzen, die im Himmel aufbewahrt sind. Und der Hauptschatz, den die Bibel uns verspricht, ist das ewige Leben selbst. Wer sein Leben an Jesus Christus bindet, wer ihn als seinen Herrn anruft, der bekommt schon jetzt die gültige Eintrittskarte für den Himmel. Der erhält schon jetzt die Garantie, dass er nicht in der ewigen Verlorenheit enden wird, sondern direkt bei Jesus. Das ist der Hauptschatz, dass wir auf ewig im Himmel dabei sein werden. Aber dann spricht die Bibel noch von Nebenschätzen, die wir auch bekommen sollen. Gott will uns das ewige Leben in seiner Gegenwart schenken, aber er will uns auch zusätzlich noch belohnen. Unverdient belohnen. Alles, was wir aus Liebe zu ihm getan haben, wird nicht vergessen sein. Jeder Mensch, den wir auf Jesus hingewiesen haben, den wir im Glauben stärken konnten, den wir mit Jesus bekannt machen konnten, wird uns gewissermaßen wie ein Schatz im Himmel wieder begegnen. Und wäre das nicht großartig, wenn Gott auch zu uns sagen würde, du warst ein treuer Knecht. Du warst ein treuer Knecht. Du hast deine Begabung für mich eingesetzt. Du hast ernst gemacht mit meinem Wort. Du hast mich lieb gehabt. Natürlich, ich weiß auch um deine Sünden. Und du hast meine Vergebung genauso gebraucht wie jeder andere auch. Aber du warst mir treu. Und du hast mein heiliges Wort höher geachtet als alle menschlichen Parolen. Wäre das nicht herrlich, wenn der Herr das zu uns sagen würde? Sammelt euch Schätze im Himmel. Setzt euer Herzblut dafür ein. Denn diese Schätze werden in Ewigkeit Bestand haben. Und keine Motte und kein Rost wird sie jemals annagen können. Und ihnen jemals etwas antun können. Teste deine Schätze, sagt Jesus. Zu welcher dieser beiden Gruppen gehören sie? Wie lange werden sie halten? Und merken Sie, die Frage nach unseren Schätzen, das ist keine Nebenfrage unseres Lebens, sondern hier geht es um die große Richtung. Woran hängst du dein Herz? Worauf baust du deine Sicherheit? Worum kreist dein Leben? Das musst du klären. Es gibt Leute, die halten sich für sehr nüchtern. Wenn sie den H-Faktor, wenn sie den Himmel aus ihren Überlegungen ausschließen, so wie jene Wissenschaftlerin, ihr Kollege war ein bekannter Genforscher, der sich viel mit Fruchtfliegen, mit Drosophila befasste und er war gleichzeitig überzeugter Christ und hielt immer wieder Vorträge über den Glauben. Und als seine Kollegin das mitkriegte, da sagte sie entsetzt zu einem anderen, stellen Sie sich vor, der lässt die Arbeit mit Fruchtfliegen im Stich und widmet sich Gott. Das ist seltsam, ne? Nun, die Fruchtfliegenforschung in allen Ehren, würde ich sagen. Aber wer sie für wichtiger hält als die Frage nach Gott, der beweist doch damit eine seltsame Weltfremdheit. Der verlässt seine Fruchtfliegen, um sich der Frage nach Gott zu widmen. Und darum diese erste Testfrage, die Jesus an alle unsere Schätze stellt. Er sagt, du sei nüchtern. Sei nüchtern und frage dich, wie lange halten sie sich? Das ist die erste Testfrage. Und darum hat ein junger Mann, dem in einem weltlichen Beruf eine ziemlich steile Karriere bevorstand, der aber wusste, Gott hat mich in einen Verkündigungsdienst gerufen, sich für das Letztere entschieden. Und als man ihn dann fragte, ja, wollen Sie sich denn gar keinen Namen in der Welt machen? Da hat er ganz souverän geantwortet, Gentlemen, in welcher Welt, bitteschön? In welcher Welt willst du dir einen Namen machen? Teste deine Schätze, teste deine Ziele. Wie lange werden sie halten? Setzt du auf den E-Faktor? Oder setzt du auf den H-Faktor? Das ist die erste Frage, die Jesus uns mit diesen ernsten Versen stellt. Und dann fügt er eine zweite Testfrage hinzu. Erstens also, wenn Sie mitschreiben, wie lange halten Sie sich, meine Schätze? Teste deine Schätze. Erstens, wie lange halten Sie sich? Und zweitens, wie stark prägen Sie mich? Wie stark prägen Sie mich? Das ist doch logisch. Die Dinge, mit denen wir umgehen, mit denen wir regelmäßig zu tun haben, die wirken auf uns zurück. Das, was wir ständig anschauen, das prägt sich auch irgendwie wieder in unsere eigene Physiognomie ein. Deswegen sagt man ja auch oft, dass Ehepaare einander immer ähnlicher werden. Einfach, weil die sich regelmäßig anschauen, hoffentlich. Oder wenn jemand ständig Fußball spielt, ständig sich mit Fußball beschäftigt, dann kann er durchaus dazu neigen, O-Beine zu bekommen. Oder wenn jemand dauernd auf dem Pferd sitzt. Es muss ja nicht jedem so gehen, wir haben bestimmt auch Ausnahmen, aber wenn jemand dauernd auf dem Pferd sitzt und täglich reitet, dann wird sich das auch irgendwie auf seine Anatomie in der einen oder anderen Weise auswirken. Womit wir uns beschäftigen, das wirkt auf uns zurück, das prägt uns mit unseren Gedanken. Womit beschäftigen wir uns? Worum kreist unser Leben? Was lesen wir? Worüber sinnen wir nach? Was sind die Inhalte unserer Gespräche, die wir führen? Was erfüllt uns? Wo schlägt unser Herz? Also, das ist die zweite Frage, die Jesus uns stellt. Wie stark prägen sie mich? Er sagt, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und das heißt, deine Schätze sind nicht nur wichtig für deine Gegenwart, nicht nur wichtig für deine Zukunft, sondern auch wichtig für deine Gegenwart. Und merken Sie, Jesus beginnt diesen Vers 21 mit dem Wort denn. Er sagt, prüfe, ob du dich mit dem H oder mit dem E-Faktor in erster Linie befasst, denn wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Das heißt, denn womit du dich jeweils befasst, woran du dein Leben in erster Linie orientierst, das wird jetzt dein Herz prägen. Und Herz, das wissen Sie, Das ist in der Bibel die Schaltzentrale für den ganzen Menschen. Herz, Kardia, das ist nicht einfach nur das Gefühl, sondern das ist unsere gesamte Persönlichkeit, unser Wollen, unser Denken, unser Trachten, alles, was uns ausmacht, bis in den letzten Winkel unseres Denkens und Fühlens hinein. Das bin ich selbst. Und Jesus sagt, woran du dein Herz hängst, das wird dein Herz prägen und wird es ausfüllen. Und die Schätze, für die du dich entscheidest, die werden deine Persönlichkeit in die eine oder andere Richtung wachsen und sich entfalten und reifen lassen, so oder so. Teste deine Schätze. Wie stark prägen sie mich? Wohin führen sie mich? Besitz und Wohlstand zum Beispiel kann eine starke Faszination auf Menschen ausüben, kann das Herz eines Menschen total mit Beschlag belegen. Und dann dreht sich das ganze Leben immer nur um die Frage, was kann ich mir leisten, wie kann ich mir den nächsten Wunsch erfüllen, und kaum ist ein Wunsch erfüllt, lockt schon wieder der nächste, und auf diese Weise nehmen die Schätze des Wohlstandes das Herz immer mehr gefangen. Und das Leben wird immer mehr davon bestimmt. Aber es gibt auch andere Herzensanliegen. Der berufliche Erfolg kann unser Herzensanliegen sein, vielleicht gar nicht mal um des Geldes willen, sondern einfach, weil wir uns diesem Thema und dieser Sache so sehr verschrieben haben. Es kann unser Herz völlig in den Griff nehmen, sodass alle unsere Gedanken nur darum noch kreisen und dass sich alles andere dem unterordnen muss. Oder Kultur, Kunst, Musik bekommt für manche Menschen eine derart starke Bedeutung, dass sie dem alles andere unterordnen würden. Oder für andere wiederum ist ihre Bequemlichkeit ihr Herzensanliegen und ihr höchstes Gut. Die würden sagen, ach, ist egal, sowas mit dem Beruf, ist es nicht so wichtig, und wie viel Geld ich habe und beruflicher Erfolg, das ist alles nicht so wichtig. Wenn ich nur meine Ruhe habe, das ist mein höchster Wert, das ist mein Herzensanliegen, und dem ordne ich alles andere unter. Und wieder bei anderen ist die Familie ihr Herzensanliegen. Das ist ja was Gutes. Gott sagt ja, die Familie ist eine ganz entscheidende Aufgabe. Hier haben wir als Christen unsere allererste Verantwortung. Und deshalb macht ja auch das Neue Testament deutlich, es kann nur so ein Mensch Leitungsverantwortung in der Gemeinde wahrnehmen, der auch verantwortlich, liebevoll für seine Familie sorgt. Wer sich um sein eigenes Haus nicht in verantworteter Weise kümmert, der taugt erst recht nicht dazu, sich um die Gemeinde Jesu Christi zu kümmern. Aber auch die Familie kann zu so einem Schatz im Sinne von Vers 19 werden. Dass alles nur darum kreist, dass alles nur dem untergeordnet wird und dass ich mich so abschotte nach außen, dass ich sage, egal, und wenn einer vor meiner Haustür verreckt, Hauptsache, ich halte die Tür geschlossen. Und Hauptsache, ich kann mein kleines Idyll von allem anderen fern und rein halten. Verstehen Sie? Das alles sind eigentlich gute Dinge, dass ich Ruhe finde, dass ich Kultur schätze, dass ich mich für meine Familie einsetze, dass ich mich im Beruf richtig einsetze. Auch als Christ sollten wir da auch, denke ich, eher Vorbilder sein. Und wir sollten nicht die Schlechtesten sein in unserem Zusammenhang, wo wir arbeiten. Und auch mit Geld kann man eine Menge Gutes tun. Aber die Frage ist wirklich, ist es mein Schatz? Ist es das, was mein Herz prägt, woran ich mich hänge, worüber ich von morgens bis abends ständig nachdenke. Teste deine Schätze, sagt Jesus. Wie stark prägen sie mich? Wohin führen sie mich? Was machen sie mit meinem Herzen? Kann es sein, dass deine Karriere dich so bestimmt, dass deine Familie darüber zerbricht? Oder kann es sein, dass deine Familie dein Herz so total mit Beschlag belegt, dass du Gott darüber vergisst? Dein Schatz prägt dein Herz. Und weil dein Herz die Schaltzentrale deines Lebens ist, prägt dein Schatz dein ganzes Leben. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und jetzt wollen wir kurz auf diesen komplizierten Verse 22 und 23 eingehen. Da bin ich ziemlich sicher, dass die meisten von Ihnen das beim ersten Lesen nicht gleich ganz verstehen konnten. Ich musste mich auch da sehr lange erst hineindenken, um zu verstehen, was Jesus meint. Aber es ist so, Jesus sagt, das Herz ist so entscheidend, dass er nochmal ein Bild verwendet, um das mit dem Herzen weiter zu erklären. Und das Auge vergleicht Jesus jetzt mit dem Herzen. Also was das Herz für den Menschen ist, das ist das Auge für den Körper. Deswegen sagt Jesus in Vers 22, das Auge ist das Licht des Leibes. Also Jesus vergleicht jetzt das Herz mit dem Auge. Und so hat das Auge für den ganzen Körper eine ganz entscheidende Funktion. Durch das Auge weiß der Fuß, wo er hingehen soll. Durch das Auge weiß die Hand, wo sie hingreifen soll. Wenn ich kein Auge hätte, könnte ich diese Uhr hier nicht in die Hand nehmen. Und ich könnte sie auch nicht sehen. Und die Predigt würde noch viel länger. durch das Auge wissen wir, in welche Richtung wir uns orientieren sollen. Also das Auge ist wichtig für alle anderen Körperfunktionen in der Regel. So. Wenn wir das Essen nicht sehen würden, würde uns auch nicht das Wasser im Mund zusammenlaufen. Wenn unsere Augen nicht funktionieren, sind wir hilflos. Und das sagt Jesus hier. Wenn dein Auge gut funktioniert, wenn dein Auge lauter ist, dann wird dein ganzer Leib hell sein. Wenn aber dein Auge finster ist, so wird dein ganzer Leib Dunkelheit sein. Das heißt, wenn dein Auge richtig funktioniert, dann kommt dein Körper gut klar. Aber wenn das Auge getrübt ist, dann bekommst du die größten Probleme. Davon können Leute ein Lied singen, deren Augenlicht immer schlechter wird. Und die dann erst wieder vernünftig sich einsetzen können, wenn sie eine ordentliche Brille bekommen haben. Jesus meint hier das innere Auge, das Herz. Und er sagt, wenn unser inneres Auge lauter ist, dann bekommt das unserem ganzen Leben gut. Was bedeutet lauter? Wenn dein Auge lauter ist, steht hier in Vers 22. Das ist im Griechischen ein ganz, ganz seltenes Wort, haplus. Und das bedeutet so viel wie einseitig ausgerichtet, zielgerichtet. Das meint lauter. Das heißt, wenn dein inneres Auge zielgerichtet ist, wenn dein inneres Auge klar auf Gott ausgerichtet ist, wenn dein inneres Auge sich eindeutig an ihn hängt und an ihm orientiert, dann kommt dein ganzes Leben sicher am Ziel an. Das ist hier in Vers 22 gemeint. Das Auge, also das Herz, ist das Licht des Leibes, also ist die Zentrale der Persönlichkeit. Wenn dein Herz eindeutig ausgerichtet ist auf Gott, so wird dein ganzes Leben in Ordnung kommen. Also, wenn ihr Schatz Gott ist, im Himmel ist, und wenn ihre Konzentration sich auf die unvergänglichen Schätze richtet, dann wird das ihr Herz, ihr inneres Auge bestimmen und dann wird das ihr tägliches Leben beeinflussen. Dann wird es ihnen wichtig sein, sich Zeit für Gott zu nehmen. Dann wird es ihnen wichtig sein, anderen Menschen von ihm weiterzusagen, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt, weil sie wissen, das ist die wichtigste Sache für sein Leben und für mein Leben. Und dann werden sie auch mit den vergänglichen Dingen in dieser Welt viel besser umgehen können. Schauen Sie, wenn Gott unser Leben prägt, dann werden wir dadurch doch nicht weltfremd. Gott hat doch diese Welt geschaffen. Und deswegen dürfen wir auch vieles, was Gott uns geschaffen hat, genießen in dieser Welt. Gott macht uns das doch nicht alles madig. Aber erst durch Gott können wir ihnen den richtigen Stellenwert zumessen. Und können wir mit ihnen in einer verantworteten Weise umgehen. Man kann sagen, wer den H-Faktor ernst nimmt, der sieht auch die irdischen Dinge in einem ganz anderen Licht. Und dann werden wir zum Beispiel wissen, unsere Begabung, das, was wir besonders gut können, ist uns von Gott geschenkt. Und es ist gut, dass wir daran arbeiten, dass wir das weiter ausfeilen, dass wir es auch für Gott einsetzen. Und auch als Christ kann es durchaus sein, dass ich Karriere mache. Aber die Karriere wird dann für mich nicht zum Selbstzweck werden, sondern zu einem Feld, auf dem ich mich als ein Diener Jesu Christi bewähren will. Und die Kinder, die Gott mir anvertraut, bei denen weiß ich, das ist Gottes Leihgabe auf Zeit. Und es ist meine größte Verantwortung, meine Kinder auf den lebendigen Gott hinzuweisen und ihnen, wenn der Gott das schenkt, ein einigermaßen ordentliches Vorbild zu sein und sie an die Hand zu nehmen und ihnen zu erklären, wo die Schätze für ihr Leben sind, die nicht vergänglich sind. Verstehen Sie, alles, was wir haben und alles, was wir sind, wird dann im Licht Gottes gesehen, wenn Gott es schenkt. Wir müssen uns da sicher auch immer wieder korrigieren von Zeit zu Zeit. Aber das will Jesus hier sagen. Junge, pass auf, wenn dein inneres Auge lauter ist, einseitig auf Gott ausgerichtet, dann kommt dein ganzes Leben in Ordnung. Dann kannst du auch die irdischen Dinge richtig verwalten. Dann kannst du mit allem, was dir hier in der Welt der Stühle, Tische und Bänke vor die Füße gelegt wird, richtig umgehen. Aber wenn dein inneres Auge verdunkelt ist, wenn deine Ziele, deine Wünsche beim Diesseitigen stehen bleiben, dann wird dein ganzes Leben in der Finsternis enden. Wenn dein Herz von vergänglichen Dingen zugeschüttet wird, wenn es von Besitz und Ehrgeiz gefesselt wird, oder von Trägheit und Ignoranz, oder von deiner Kleinkariertheit, die dich nicht loslässt, dann weißt du nicht mehr, wo es lang geht. Und dann geht dein ganzes Leben in die Irre. Dann wirst du taub für Gott. Dann wirst du immun gegenüber seinem Rufen. Dann wirst du blind für die wahren Schätze. Und darum sagt Jesus, du, teste deine Schätze. Frag dich, erstens, wie lange halten sie sich? Und zweitens, wie stark prägen sie mich? Beeinflussen sie dein Herz so, dass es auf Jesus ausgerichtet ist? Oder dass es bei vergänglichen Dingen stehen bleibt. Und Jesus sagt, wenn Letzteres passiert, dann hat das dramatische Folgen. Und darum nimmt ihr dieses Bild nochmal auf in Vers 23. Er sagt, wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Das heißt, wenn das, was eigentlich Lichtquelle sein sollte, wenn das finster ist, wo willst du dann noch Licht herbekommen? Das ist hier gemeint. Wenn das, was eigentlich Quelle des Lichts, Quelle der Orientierung sein könnte, wenn das dicht ist, dann bleibt nur noch Finsternis. Also man könnte auch sagen, wenn der Kompass nicht mehr ausschlägt, wie willst du dann den Weg noch finden? Oder wenn die einzige Wasserleitung im Haus verstopft ist, wo willst du dann noch Wasser herbekommen? Und wenn nun dein Herz, deine Persönlichkeit, dein Denken, wenn nun deine ganze Person, mit der du dich um Gott kümmern solltest, von lauter anderen Dingen besetzt und dominiert und abgelenkt wird, wenn dein Herz dich von Gott wegzieht, wie willst du dann überhaupt noch klarkommen? Welche Chance gibt es überhaupt noch für dich, von der Verlorenheit, von der Finsternis gerettet zu werden? So sehr spitzt Jesus die Situation zu. Und er sagt, wer die falschen Schätze hortet, der wird erstens nicht lange was davon haben, siehe Haltbarkeitsdatum, und der wird zweitens schon jetzt in seinem Herzen so falsch geprägt, der verbaut und verbarrikadiert sich sein Herz schon jetzt so, dass es vollgestopft ist mit lauter Dingen, die Gott nicht mehr reinlassen. Und dann kommt der letzte Vers in unserem Abschnitt, der klingt genauso ernst, und doch öffnet er noch einmal eine Tür. Bis hierher hat Jesus diese beiden Lebensrichtungen gezeigt. Der E-Faktor und der H-Faktor. Will ich mich auf diese Welt verlassen oder will ich mich auf Gott verlassen? Und jetzt am Ende, da ist es so, als ob Jesus uns sagen würde, so, und nun sag du doch mal, nachdem ich dir beide Wahlmöglichkeiten hier, beide Lebensmöglichkeiten vorgelegt habe, welchen Weg willst du jetzt gehen? Das ist die letzte Frage heute Morgen. Teste deine Schätze und frage dich drittens, was will ich jetzt? Drittens, was will ich jetzt? Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und das ist wichtig, dass wir das am Ende nochmal ganz klar und konzentriert sehen. Alles, was wir bis jetzt besprochen haben, das zieht sich nun zusammen auf diese einzige Frage. Das läuft nun gewissermaßen zusammen in diesem einen einzigen Punkt. Und der lautet schlicht und einfach, wem gehört mein Leben? Jesus sagt, das ist die Kernfrage, die allem, was wir bis hier verhandelt haben, zugrunde liegt. Wem gehört dein Leben? Niemand kann zwei Herren dienen. Wissen Sie, in unserer Sprache kann man kaum vermitteln, was hier im Griechischen steht. Das ist in unserer deutschen Übersetzung viel zu harmlos. Jesus meint hier nicht, niemand kann zwei Arbeitgeber haben. Natürlich geht das. Heute mehr denn je, dass sie zwei Arbeitgeber haben. Jesus sagt hier nicht, niemand kann zwei Lehrer haben oder niemand kann zwei Vorbilder haben. Das ist alles möglich. Aber hier steht eine Redewendung, mit der man das Verhältnis zwischen einem Sklaven und seinem Herrn bezeichnet. Niemand kann gleichzeitig zwei Herren als Sklave gehören. Das ist hier gemeint. Das geht einfach nicht. Genauso wenig, wie jemand gleichzeitig in zwei verschiedene Richtungen laufen kann. Sie können später diesen Hörsaal entweder nur über den hinteren oder über den vorderen Gang verlassen. Sie können nicht gleichzeitig hinten und vorne rausgehen. Zumindest nicht in einem Akt. Sie können einmal vorne rausgehen, zurück und dann wieder hinten rausgehen. Das geht. Aber Sie können es nicht gleichzeitig. Das schließt sich aus. Das ist eine Tatsache, dass das nicht geht. Und so meint Jesus das hier. Es geht nur das eine oder das andere. Und mit derselben Ausschließlichkeit, sagt Jesus, du kannst nicht zwei verschiedenen Besitzern gehören. Jesus sagt nicht, du solltest nicht, sondern er sagt, du kannst nicht, es geht gar nicht. Ihr könnt nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Mammon. Und wissen Sie, was Mammon eigentlich bedeutet? Das bedeutet wörtlich das, worauf man sein Vertrauen setzt. Das heißt Mammon ursprünglich. Und weil die meisten Leute oder sehr viele Leute auf das Geld ihr Vertrauen setzen, wurde Mammon dann zu einem Begriff, den man für Geld verwendet, der schnöde Mammon. Aber Mammon bedeutet von dem Grundbegriff eigentlich etwas viel Grundsätzlicheres. Mammon heißt das, worauf man sein Vertrauen setzt. Das kann Geld sein, aber es kann auch was ganz anderes sein. Und in diesem grundsätzlichen Sinne sagt Jesus jetzt, ihr könnt nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Mammon, gleichzeitig eine andere Macht in eurem Herzen dulden, auf eine andere Macht euer Vertrauen setzen. Das geht nicht. Niemand kann zwei Herren dienen. Und dann folgt eine ganz typische jüdische Redewendung, er wird den einen lieben und den anderen hassen. Das hat Jesus schon mal ganz ähnlich gesagt, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht Vater, Mutter und Frau, der kann nicht mein Jünger sein. Also hassen bedeutet nicht böse auf jemanden sein, sondern es bedeutet eine ganz eindeutige Rangfolge, eine ganz eindeutige Über- und Unterordnung vorzunehmen. Und Jesus sagt hier damit, du musst dir darüber klar sein, wem du gehörst, wem du die letzte Treue schwörst, wem du den entscheidenden Vorzug gibst, wem du den Gehorsam schenkst, bei wem du dein Leben festmachst. Ich muss an jenen Jungen denken, der uns das erzählte, das heißt, er war ja schon ein gestandener junger Herr, aber er erzählte, wie er als kleiner Junge im Winter mit dem Schlitten auf dem Weiher gewesen wäre und Sie können sich vorstellen, was passiert, plötzlich knackt das Eis und er versucht noch an das Ufer zu kommen, aber seinen geliebten Schlitten, der noch ziemlich neu war, will er nicht loslassen. Und nun kämpft er mit der einen Hand, um an das Ufer zu kommen und mit der anderen den Schlitten festzuhalten. Und dann bekommt er so ein Grasbüschel am Ufer zu schnappen und will sich damit an Land ziehen, aber er merkt, ich schaffe es nicht, aber er will auch den Schlitten nicht loslassen. Und so hängt er jetzt zwischen diesen beiden Möglichkeiten. Und in dem Augenblick wird ihm klar, du musst den Schlitten loslassen und mit beiden Händen zupacken und nur dann kannst du dich ans Ufer ziehen. Und er kämpft mit sich. Und irgendwann ist er dann so weit, dass er den Schlitten gewissermaßen fallen lässt und mit der anderen Hand zugreift und sich dann ans rettende Ufer zieht. Und er hat dann die Situation, als er Christ wurde später, damit verglichen. Und er hat gesagt, ich musste mein altes Leben loslassen. Niemand kann zwei Herren dienen. Ich kann die Loyalität, ja das Vertrauen, die Hingabe an Jesus nicht aufteilen. Entweder er ist mein Herr oder andere Herren regieren über mein Leben. Und das ist die dritte und die entscheidende Frage, die Jesus uns hier in Vers 24 vorlegt. Wem gehört mein Leben? Und die ganz praktische Frage, die damit verbunden ist, lautet, was muss ich loslassen? Was muss ich loslassen, um ganz nach Jesus Christus zu greifen. Wenn ein Mensch das nicht kennt und dieses hört, dann wird er wahrscheinlich denken, das ist völlig unmöglich, mein Leben so Gottes Herrschaft zu unterwerfen. Das ist viel zu steil. Ich bin so eingebaut in mein normales Leben, in meinen normalen Trott. Ich habe mich so gewöhnt an meine alten Schätze. Mein Herz ist so voll mit anderen Dingen. Ich schaffe diese Kehrtwende gar nicht. Und darauf sagt dir Jesus, gerade die Tatsache, dass du das einsiehst, zeigt, dass du auf dem besten Wege bist. Du musst das auch nicht allein schaffen, du kannst das auch nicht selbst schaffen. Sondern du musst nur zugeben, dass du ohne mich gelebt hast. Du musst zugeben, dass es Schuld war, anderen Herren zu dienen. Und du darfst mich um Vergebung bitten und umkehren. Und alles Weitere kannst du dann mir überlassen. Du musst mich nicht krampfhaft in dein kleines Leben hineinziehen, sondern du musst mich bitten, zu dir zu kommen und dein Leben frei zu machen von allen anderen Herrschaften, die sich dort eingenistet haben. Vielleicht geht es einem von Ihnen so wie dem kleinen Jungen mit dem Schlitten. Er liebte diesen Schlitten. Er liebte diesen Schlitten. Und vielleicht sind in Ihrem Leben auch bestimmte alte Dinge, die Sie lieben, die Sie nicht loslassen wollen, ohne die sie sich ein lebenswertes Leben nicht vorstellen können. Und sie wollen die Kontrolle darüber nicht abgeben. Und doch sagt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen. Er will nicht unser ganzes anderes Leben in dem Sinne zerschlagen, dass er uns alles wegnimmt und uns dann alles malig macht, sondern er besteht darauf, alles so zu ordnen, dass es seinem Ziel und seiner Herrschaft dient. Und dann können wir uns erst richtig darüber freuen. Aber es kommt auf die entscheidende Frage an, wer hat die Kontrolle? Wer ist mein Herr? Und im Übrigen lassen Sie mich das zum Schluss noch sagen. Was können Sie denn verlieren? Das Haltbarkeitsdatum Ihrer weltlichen Schätze läuft doch sowieso ab. Etwas früher oder etwas später. Aber es läuft ab. Und Jim Elliot hatte recht. Der berühmte Indianermissionar, als er damals sein Leben riskierte, um die Auka-Indianer zu Gott zu rufen. Und als viele kluge Leute da waren und ihn vor den Gefahren warnten und sagten, bedenke doch, was du riskierst. Da antwortete Jim Elliot, der ist kein Narr, der hergibt, was er sowieso nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nie mehr verlieren kann. Der ist kein Narr, der hergibt, was er sowieso nicht behalten kann, nämlich dieses selbstbestimmte alte Leben, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Das ewige Leben, das schon jetzt beginnt und nie mehr enden wird. Was wollen Sie gewinnen? Wovon erwarten Sie das große Glück und die letzte Geborgenheit? Bitte testen Sie Ihre Schätze. Und stellen Sie sich diese drei Fragen, die Jesus uns heute Morgen in diesem Bibeltext vorgelegt hat. Erstens, wie lange halten Sie sich, meine Schätze? Zweitens, wie stark prägen Sie mich? Und drittens dann, Vers 24, welchem Herrn will ich dienen? Wem gehört mein Leben? Und vielleicht sagen Sie, diese Grundsatzentscheidung in meinem Leben ist gefallen. Vor vielen Jahren schon. Mein Leben gehört dem Herrn. Aber es kann sein, dass Gott Ihnen und mir durch diesen Bibeltext zeigen kann, jawohl, das stimmt. Du bist mein Kind, ich bin dein Herr, du läufst in meiner Spur. Und trotzdem haben sich unterwegs bei dir die einen oder anderen größeren oder kleineren Schätze in dein Leben eingeschlichen, die du los sein lassen solltest. Und lassen Sie uns doch ehrlich werden vor Jesus. Das kann uns kein Mensch abnehmen, weil kein anderer in unser Herz hineinschaut, außer dem Herrn Jesus selbst. Und lassen Sie uns Jesus darum bitten, Herr, zeige mir das. Bitte zeige mir das, wo sich in meinem Leben möglicherweise Dinge eingeschlichen haben, die mir vielleicht gar nicht mehr bewusst sind, die so selbstverständlich dazugehören, dass ich in ihnen schon gar kein Problem mehr erkennen kann. Und mache du mir klar, Herr, wo noch etwas sein sollte, was heraus muss in meinem Leben. Und dann gib mir doch den Mut und die Bereitschaft, loszulassen, so wie der Junge den Schlitten loslassen musste. Und Jesus wird uns davon auch frei machen und froh machen darüber, dass er unser Leben prägt. Teste deine Schätze und sammelt euch Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und niemand kann zwei Herren dienen. Herr, erbarme dich. Amen. Lassen Sie uns jetzt dieses Lied mit